Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigttext für unseren heutigen Sonntag lesen wir Jesaja 43, die Verse 1 bis 7. Aber jetzt, so spricht der Herr, der dich geschaffen, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir. Und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden, und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, ich, der Heilige Israels, dein Retter. Ich gebe Ägypten als Lösegeld für dich, Kusch und Seba an deiner Stelle, weil du teuer bist in meinen Augen und wertvoll bist und ich dich lieb habe. So gebe ich Menschen hin an deiner Stelle und Völkerschaften anstelle deines Lebens. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Vom Sonnenaufgang her werde ich deine Nachkommen bringen und vom Sonnenuntergang her werde ich dich sammeln. Ich werde zum Norden sagen, gib her, und zum Süden, halte dich nicht zurück. Bring meine Söhne von fern her und meine Töchter vom Ende der Erde. Jeden, der mit meinem Namen genannt ist und den ich zu meiner Ehre geschaffen, den ich gebildet, ja, gemacht habe. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, vor vielen Jahren habe ich schon einmal über diesen Text gepredigt. Ich war damals als Gastprediger eingeladen und sollte anhand dieses Textes über das Thema sprechen, furchtlos, so wie wir es auch auf dem Beamer an der Wand gesehen haben, furchtlos. Ganz schön mutig musste ich damals denken, als ich den Einladungszettel mit diesem Thema in der Hand hatte. Furchtlos mit Ausrufezeichen, ohne das kleinste Fragezeichen. Kann man das in unseren Tagen bringen? Ist das wirklich möglich, furchtlos zu leben? Das ist ja immer das Entscheidende, wenn wir Gottes Wort auslegen, dass wir es so tun, dass es wirklich auch in der Wirklichkeit unseres Lebens Bestand hat. Muss ja in unserem Alltag sich verankern, greifbarer werden, greifbar sein. Und stimmt das dann furchtlos? Früher, vor 100 Jahren vielleicht, als Fürst Otto von Bismarck sagte, wir Deutschen fürchten Gott und sonst nichts auf dieser Welt. Aber heute gilt auch umgekehrt, wir Deutschen fürchten nicht mehr Gott, aber sonst alles auf dieser Welt. Wir fürchten die Klimakatastrophe, den Krebs, die Arbeitslosigkeit, einige den Euro, die Schwiegermutter, den Chef, der Lehrer fürchtet heute die Schüler. Furcht ist zu einem lebensbestimmenden Element, ganz besonders der Deutschen geworden, aber wahrscheinlich nicht nur von ihnen. Kann man da einladen zu einem Gottesdienst mit dem Thema furchtlos? Mit Ausrufezeichen. Man kann, liebe Geschwister, denn wir sind Gemeinde Jesu. Und als solche, als Christen, als Kinder Gottes, kennen wir den Herrn und Gott, der gesagt hat, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Und denen, die diesen Herrn und Gott noch nicht kennen, denen wollen wir ihn auf alle Weise bekannt machen, auch heute. Wir alle sind eingeladen zu einem furchtlosen Leben. Das sagt uns Gott durch den Propheten Jesaja. Nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Fürchte dich nicht. Hier redet der Gott, der uns geschaffen hat. Hier redet der Gott, von dem wir alle unser Leben haben. Und hier redet der Gott, vor dessen Richterthron wir eines Tages stehen werden. Und er sagt, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Dieses Wort ist übrigens in der kirchlichen Predigtreihe der vierten heutigen Sonntag vorgesehene Text. Ich sage das deshalb, in der kirchlichen Predigtreihe hat jeder Sonntag des Kirchenjahres auch ein eigenes Thema, das jedes Jahr auf diesem Sonntag bleibt. Und der heutige Sonntag steht unter dem Thema Leben aus der Taufe. Da reiben wir uns vielleicht verwundert die Augen und fragen uns, wo kommt denn bloß hier die Taufe vor? Damit wir es nochmal nachgucken können, auch für die, die nicht die Bibel aufgeschlagen vor sich haben, den entscheidenden Schlüsselvers Nummer 1. Wo kommt da die Taufe vor? Dass man diesen Text einem Sonntag zuordnet, Leben aus der Taufe. Den Worten nach gar nicht. Suchen wir vergeblich. Aber dem Inhalt nach denke ich schon ganz und gar. Denn worum geht's in der Taufe? Da geht's doch darum, dass Gott mich erlöst hat. Ich habe dich erlöst. Sagt uns Gott in der Taufe ganz persönlich zu, ich habe dich erlöst. In der Taufe geht's weiter darum, dass Gott uns gerufen hat. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Dass in der Taufe der Name des Täuflings genannt wird, der dann auf den Namen des dreieinigen Gottes getauft wird, das dokumentiert, dass Gott uns ruft. Und es dokumentiert Gottes Besitzanspruch auf unser Leben. Gott sagt damit, ich habe mindestens einen zweifachen Besitzanspruch auf dein Leben. Ich habe dich geschaffen, ich habe dich erlöst. Genau was Jesaja 43, Vers 1 sagt, spricht der Herr, der dich geschaffen hat, ich habe dich erlöst. Und der ruft mit Namen. Du ganz persönlich bist gemeint. Du sollst mein Kind sein. Ich will dir Leben die Fülle geben. Nun zwingt uns Gott aber nicht. Er lädt uns ein, dass wir ja zu ihm sagen. Ja, Herr, ich will zu dir gehören. Ich will für mich ganz persönlich annehmen, was du für mich getan hast, deine Erlösung. Dann gehören wir wirklich zu ihm. Und dann gilt, du bist mein. Dann gilt die ganze Verheißung von Jesaja 43, Vers 1, fürchte dich nicht. Wir werden heute nicht die ganzen restlichen Verse im Detail durchschauen. Das Hauptvers wird sein Kapitel Vers 1. Ich habe trotzdem den ganzen Abschnitt gelesen, bis hin auch zu diesen ganz speziellen Zusagen für Israel, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Vom Sonnenuntergang werde ich deine Nachkommen bringen. Israel lebte in dieser Zeit in einer Situation der totalen Katastrophe. Diese Worte dürften von Gott durch den Propheten Jesaja zur Zeit des Königs Hiskia gesagt worden sein, um 700 vor Christus. Wenige Jahre und Jahrzehnte vorher, 733 und 722, hatten in zwei gewaltigen Feldzügen die Assyrer die Nordstämme Israels mehr oder weniger vollständig vernichtet. Die 10 von 12 Stämmen und verschleppt bis auf winzige Reste. Und dort, wo einmal Gottes auserwähltes Volk gelebt hat, fremde Völker angesiedelt, aus denen ja später dann die Samariter hervorgegangen sind. Halbheiden. Und übrig war zu diesen Zeiten von Gottes auserwähltem Volk nicht viel mehr als der Stadtstaat Jerusalem mit ein bisschen drumherum. Also dem Volk Israel, dem Rest, stand das Wasser bis zum Hals. Unterkante Oberlippe, da lief schon ständig rein. Und mitten in diese Situation hinein sagt Gott, fürchte dich nicht. Dem bedrängten König Hiskia, wer die Geschichte der Königsbücher, Chronik ein bisschen im Blick hat, der weiß, wie der Hiskia bedrängt war in dieser Phase. Und mitten da hinein, in eine völlig ausweglose Situation, sagt Gott, fürchte dich nicht. Und er sagt, auch im Blick auf die bereits erfolgte Verschleppung und auf das, was auch noch kommen wird an Verschleppung, es wird der Zeitpunkt kommen, da bringe ich alle wieder zurück meines auserwählten Volkes. Und Gott tut's. Das ist ganz wichtig zu unserem Thema, furchtlos. dass wir wissen, wir gehören zu dem Herrn, der über alle Generationen, über alle Jahrtausende, über alle Völkerschaften, über alle Mächte dieser Erde hinweg das Sagen hat und sein Wort umsetzt, Punkt für Punkt. Und dessen Treue und dessen Zusage niemand brechen kann, weil er der Allmächtige ist. Und dazu geht die große Einladung Gottes heute an uns alle. Auch an die, die vielleicht noch nicht zu ihm gehören oder die sich nicht hundertprozentig sicher sind, ob sie zu ihm gehören. Es ist eine unvorstellbar große Tatsache. Gott sagt, fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst. Du sollst mir gehören. Es ist eine unvorstellbar große Einladung. Gott kennt dich ganz persönlich mit deinem Namen. Und diesen Namen hat er gerufen. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Ich dachte heute Morgen nochmal, als ich es durchgegangen bin, als Jesus da am Kreuz von Golgatha hing, da hat er jeden von uns schon gekannt. Da waren alle, die zu ihm gehören, schon ins Buch des Lebens eingetragen, seit Grundlegung der Welt. Ist das nicht unglaublich? Als Jesus da am Kreuz hing, da wusste er, dass er für jeden von uns ganz persönlich sein Leben dahin gibt. Und wenn jemand Gott noch nicht kennt, dann ruft Gott seinen Namen jetzt, heute Morgen. Ich hab dich lieb. Du sollst mir gehören. Weil ich dich lieb habe. Weil ich mit dir leben möchte. Weil du so wertvoll bist in meinen Augen. Und ich dich lieb habe. Das ist dann Vers 4. Weil du so wertvoll bist in meinen Augen und ich dich lieb habe. Es wird heute viel erzählt, was Gott über uns denkt und was wir Gott bedeuten. Es wird auch in frommen Gemeinden heute viel Unsinn darüber erzählt. Man kann immer wieder lesen und hören, dass Gott uns vertraut und uns im Vertrauen auf uns wichtige Aufgaben anvertraut hat. Das ist völliger Quatsch, Gott vertraut uns nicht und wir tun gut daran, uns auch nicht zu vertrauen. Wenn ich in mein Herz schaue, in mein eigenes Leben, dann muss ich sagen, ich kann mir nur so weit vertrauen, wie der Herr mich führt und leitet und keinen Millimeter weiter. Gott vertraut uns nicht. Er weiß, wie wir sind. Unzuverlässig, Sünder, kleingläubig, furchtsam und. Aber das Gewaltige ist, er liebt uns trotzdem. Er weiß genau, wie wir sind. Viel besser als wir, mit all unserer Schlechtigkeit. Er weiß genau, wie wir sind und er liebt uns trotzdem. Und trotzdem sagt er, du bist wertvoll in meinen Augen. Ich liebe dich. Unglaublich. Zunächst ist das dem Volk Israel gesagt. Gott liebt Israel so sehr, dass er andere Völker für Israel hingibt. Nochmal, halten wir Rückschau, in welcher Situation sagt Gott das seinem Volk? Haben die sich durch gewaltige Frömmigkeit, durch ein gottgefälliges Leben ausgezeichnet, die vergangenen Jahrhunderte? Nein, das Gegenteil ist doch der Fall. Wir wissen, wie sie geklagt haben vom Tag des Auszugs aus Ägypten, gemurrt gegen Gott. Warum hast du uns aus Ägypten geführt, dass wir in der Wüste sterben, wären wir doch in Ägypten geblieben? Ein ungehorsames, aufrührerisches, kleingläubiges, verzagtes Volk vom ersten bis zum letzten Tag. So schlimm, dass Gott die 10 Nordstämme schon dem Gericht überantworten musste. Und trotzdem sagt Gott diesem Volk, du bist wertvoll geachtet in meinen Augen. Ich hab dich lieb. Und das ist dann ja auch der Grund, weshalb Paulus sagen kann, Römer 8, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Ist das nicht großartig, liebe Geschwister? Nicht mal unser Versagen, nicht mal unsere Schlechtigkeit, nicht mal unsere Kleingläubigkeit. Nicht mal all das, mit dem wir in unserem Leben Gott immer wieder Unehre machen. Nichts davon kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unser Mann. Zunächst ist Israel gesagt. Damals also waren die Nordstämme schon verschleppt und nun sagt Gott in diese Situation hinein, ich gebe Ägypten als Lösegeld für dich. Kusch, das ist Äthiopien und Seba an deine Stadt. Ich habe mich gefragt, was meint Gott damit? Möglicherweise, wenn man auf den geschichtlichen Zusammenhang schaut, könnte damit der Hinweis verbunden sein, die Assyrer haben sich in diesen Jahren und Jahrzehnten verstärkt nach Ägypten gewandt, dem großen politischen Gegner im Süden. Und die hatten jetzt sich mit den Ägyptern in der Wolle. Und in dem Maße, wie sie sich mit den Ägyptern abgegeben haben, hat sich ihr Würgegriff um Israel etwas gelockert. Das könnte sein, dass das mit diesem Wort gemeint ist. In jedem Fall, was Gottes Wort da auch immer konkret damit meint, heißt es, ich habe dich sehr lieb und ich sorge für dich. Wie sorgt Gott für uns? Für Israel hat er Ägypten als Lösegeld gegeben. Wen gab er für uns als Lösegeld? Nicht weniger als seinen Sohn. Ist uns das schon mal so richtig bewusst geworden, dass wir für Gott so ungeheuer wertvoll sind? Jeder Einzelne, der heute Morgen hier in diesem Gottesdienst sitzt, jeder Einzelne ist für Gott so ungeheuer wertvoll geachtet, dass Gott seinen eingeborenen Sohn für ihn dahingab. Das ist nachher nochmal wichtig, wenn wir auf den Zusammenhang von Furcht und Liebe kommen. Furchtlos geht nur, wenn wir möglichst viel von der Liebe Gottes begriffen haben. Und die Liebe Gottes zu uns sehen wir nirgends so klar wie am Kreuz. So sehr hat er uns geliebt und liebt er uns. Um uns durch das Blut und Leben seines Sohnes loszukaufen aus der Macht der Sünde und des Todes. So sehr sehnt sich Gott nach uns. Er will mit uns leben. Und dass wir allerdings mit Gott leben können, das ist an eine Bedingung gebunden. Dieses Wort gilt denen, die zu Gott, zu denen Gott sagen kann, du bist mein. Du bist mein. Kann Gott zu mir sagen, du bist mein, du gehörst zu meinem Volk? Gehören wir zum Volk Gottes? Heute geht das nicht mehr durch Geburt, damals übrigens auch nicht. Da muss man immer dem äußeren Missverständnis wehren. Ein echter Israelit, ein echter Nachkomme Abrahams, da sagt die Bibel ganz unmissverständlich, war auch damals nur der, der glaubt. Und dem ungläubigen Volk seiner Tage sagt Jesus, Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen Kinder erwecken. Ja, bildet euch nichts auf eure formale Blutsverwandtschaft ein mit Abraham. Die Glaubensverwandtschaft ist's, worauf es ankommt. Und das gilt bis heute. Zu Gottes Volk gehört der, der ihm vertraut. Und wenn wir deshalb mit Gott leben wollen, dann geht's ganz einfach. Wir brauchen nur zu sagen, Herr, ich möchte frei sein. Fruchtlos leben an deiner liebenden Vaterhand. Ich möchte das Ziel und die Bestimmung meines Lebens finden in dir. Nimm du mich bei der Hand und führe mich. Und dann gilt diese Verheißung uns. Fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Du bist mein. Und dann ist die Taufe das Zeichen, dass wir wirklich in Gottes Volk aufgenommen wurden. Und mit Jesus ein neues Leben haben. Wer Gott als seinen Herrn und Heiland angenommen hat, der ist befreit zu einem furchtlosen Leben. Furcht macht uns ja vielfach zu schaffen. Es gibt so viele Situationen der Bedrängnis, der Not, der Krankheit. Das kann bei den Jüngeren eine Klassenarbeit sein. Oder eine schwierige Prüfung. Das kann der bevorstehende Arztbesuch sein, wo es uns ganz bang ist, weil wir nicht wissen, was er bringt. Das kann Angst um eine Beziehung sein. Und plötzlich ist Furcht da. Halten wir einen Moment inne und fragen, was ist eigentlich das Schlimme an der Furcht? Wir erleben es immer wieder in solchen Situationen. Was tut die Furcht mit uns? Pein. Und worin liegt die Pein genau? Sie nimmt uns die Lebensfreude. Ja? Sie schnürt uns die Kehle zu, dass wir nicht mehr frei durchatmen können. Die Furcht nimmt uns die Freude. Und deshalb stellte der deutsche Industrielle und Politiker Walter Rathenau fest, das höchste Glück des Menschen, der lebte vor gut 100 Jahren, der stellte fest, das höchste Glück des Menschen ist die Befreiung von der Furcht. Interessant, dass das ein Industrieller sagt, dachte ich, als ich es gelesen habe. Aber wir sehen, auch Industrielle haben Furcht, kennen Furcht, klar. Wer die Verantwortung für ein großes Wirtschaftsunternehmen trägt, der hat die Furcht, dass es irgendwann mal nicht mehr läuft. Und wer verantwortungsbewusst ist, der weiß, dass er Verantwortung für viele Mitarbeiter und Angestellte hat. Wer große Verantwortung hat, kann auch viel Anlass zur Furcht haben. Das höchste Glück des Menschen ist die Befreiung von der Furcht. Nur weil die Furcht weg ist, nur da kann wirkliche Lebensfreude und Freiheit da sein. Und genau dieses höchste Glück verheißt uns Gott, dass er uns von der Furcht befreit, weil er uns liebt. Und Furcht ist nicht in der Liebe. Johannes schreibt im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 18, die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Ich weiß nicht, wie es euch geht oder schon verschiedentlich gegangen ist, wenn ihr dieses Wort gelesen oder gehört habt. Man fragt sich, stutzt vielleicht ein bisschen, was hat die Liebe mit der Furcht zu tun? Wieso treibt die Liebe die Furcht aus? Ich denke, es geht darum, wenn ich weiß, wie sehr Gott mich liebt, wenn ich weiß, dass er seine bewahrenden Hände über mich hält, wenn ich weiß, dass er nur das zulässt in meinem Leben, was mir zum Besten dient, auch unserer Gemeinde zum Besten dient, nur das zulässt, nichts anderes. Wenn wir das wissen und so die ganze Größe der Liebe Gottes erfasst haben, zu mir, zu uns, zu unserer Gemeinde, wovor sollten wir uns da noch fürchten? Wenn wir wissen, dass wir in der Hand des Gottes sind, der uns so sehr liebt, dass er nichts in unserem Leben zulässt, als das, was uns zum Besten dient. Wenn wir das wirklich begriffen haben, wenn diese Liebe unsere Herzen erfüllt, das Wissen um diese Liebe unser Denken und unser Verstehen, wovor sollten wir uns da noch fürchten? Damit also fängt ein furchtloses Leben an, dass wir die Liebe Gottes zu uns erkennen und unser Leben ganz dieser Liebe Gottes anvertrauen. Dann dürfen wir gewiss sein, dass Gott immer an unserer Seite ist und für uns sorgt. Denn so du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Israel hat das in seiner Geschichte mindestens zweimal ganz real erfahren. Das erste Mal ganz dramatisch, der bekannte Durchzug durchs Rote Meer. Die saßen in der tödlichen Sackgasse, keine Rettung in Sicht, vor ihnen das Meer, hinter ihnen die Streitwagen der Ägypter. Kein Entkommen, kein Entrinnen, die konnten alle, wie wir im Volksmund heute sagen, schon ihr Testament machen, konnten mit dem Leben abschließen. Und dann stellt sich Gott mit seiner Wolken- und Feuersäule dazwischen. Ganz großes Ereignis. Auf der einen Seite ist es Finsternis, dass die Ägypter nicht weiter können, auf der anderen Seite Licht. Ein und dieselbe Säule, auf der einen Seite dunkel, auf der anderen Seite hell. Und dann teilt Gott das Meer. Und sie gehen mitten durchs Wasser. Und sie kommen am anderen Ende heil an, während die Ägypter im selben Wasser versaufen. Und später haben sie es nochmal erlebt, beim Durchzug durch den Jordan vor Jericho. Die Priester gehen mit der Bundeslade in den Jordan hinein und dann lässt Gott das Jordanwasser stillstehen. Oberhalb und unterhalb fließt es ab. Und Israel geht trockenen Fußes durch den Jordan hinüber ins verheißene Land. So du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Und so du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen. So haben es gut 150 Jahre später, 150 Jahre später die Freunde Daniels erlebt. Satrach, Mesach und Abednego. Als Nebukadnezar die Riesenstatue aufstellen ließ, damit er als Gott angebetet wird. Und die drei wissen, wir dürfen nicht einen menschlichen König anbeten. Und sie bleiben stehen. Und Nebukadnezar wird rot vor Zorn und lässt den Ofen 7-mal mehr anheizen als sonst. Und wir lesen dort schon, die Soldaten, die Besten, wird ausdrücklich betont, ich habe es dieser Tage nochmal nachgelesen, seine besten Soldaten wählt er aus, die diese Kerle, diese Aufrührer, das Wagen vor der ganzen Menge stehen zu bleiben. Die werden beauftragt, diese drei in den Ofen zu werfen und die fallen von der Hitze schon draußen tot um. Und die drei sind im Ofen und stehen und gehen. Und Nebukadnezar sieht auf einmal nicht nur drei, sondern vier. Der Engel des Herrn. Deshalb haben wir gesungen vor der Predigt, das für viele von uns neue Lied. Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich behüten. Ganz große Zusage, liebe Geschwister, auch zum Thema furchtlos, dass Gottes Engel bei uns sind. Dass Gott um unsere Kirche, um unsere Gemeinde seine Engel aufstellt. Um unser Haus, um unser Leben, dass sie uns begleiten, die himmlischen Heerscharen, dass sie in seinem Auftrag über uns wachen, bei uns sind, die Mächte der Finsternis von uns abhalten. Er hat seinen Engeln befohlen. Und so sieht Nebukadnezar mit seinen vor Unglauben staunenden, übergehenden Augen, da sind vier drin. Und dann lässt er die drei wieder rausholen. Und die Hitze, die draußen schon die Soldaten umgeschmissen und getötet hat, die hat denen, die drin waren im Feuer, nicht ein einziges Haar versengt. Und die Bibel sagt, nicht mal den Geruch von Feuer, nicht mal den Geruch von Feuer und Rauch haben sie an sich. So vollkommen ist der Schutz Gottes. Und das sind eben nicht einfach Anekdoten, nette Geschichten. Das sind wirkliche Ereignisse im Leben von Menschen. So groß ist Gott. So hilft doch denen, die ihm vertrauen. Und so sollen wir es in unserem eigenen Leben immer wieder erfahren. Dass Gottes Hilfe auch in unserem Leben, in unserer Gemeinde, so greifbar, so gewaltig da ist und wirkt. Vor vielen Jahren hat mir der Jugendkreis unserer damaligen Gemeinde ein Bild mit derselben Verheißung, nur 2 Kapitel vorher, zum Geburtstag geschenkt. Jesaja 41, Vers 14, fürchte dich nicht, du Würmlein Jakob, ich helfe dir, spricht der Herr, und dein Erlöser ist der Heilige Israels. Großes Bild, glaube ich so um die 70 Zentimeter hoch oder mehr. Wir hatten damals einen ziemlichen Quertreiber in der Gemeinde, dem hat von Anfang an die biblische Linie in der Gemeinde nicht gefallen. Und da hat er Stunk gemacht, wo er nur konnte, im Konfirmandenunterricht, im Religionsunterricht. Hat versucht, die Gemeinde aufzuwiegeln, wo es nur ging. Und da hat der Jugendkreis mir zum Geburtstag als Trost und Ermutigung in dieser Situation dieses Bild mit diesem Wort geschenkt. Fürchte dich nicht, du Würmlein, Jakob. Und seither hat dieses Bild mit dieser großartigen Zusage immer einen besonderen Platz in unseren Wohnungen gehabt. In Uttenweiler hängt es im Treppenhaus. Wenn ich zum Büro im ersten Stock rausgehe, die Tür aufmache, dann hängt es fast schon auf Augenhöhe ein bisschen drunter gegenüber. Und wenn ich runtergehe vom ersten in den zweiten Stock, bei jedem Schritt, bei jeder Treppenstufe, habe ich diese Zusage Gottes vor Augen. Das war vor 4, 5 Jahren auch ein ganz besonders großer Trost. Ihr wisst, damals bekamen wir unser Haus in Neuwied nicht los. Und es war natürlich finanziell eine extrem schwierige Zeit, die Kredite für 2 Häuser zahlen zu müssen und nicht zu wissen, wann das anders wird. Und nicht zu wissen, ob am Schluss beide Häuser weg sind und das Geld auch. Da stand uns das Wasser auch bis zum Hals, finanziell eben. Da kommt man sich so leicht vor wie auf diesem Bild, was mir an diesem Bild besonders beeindruckend ist in der Verbindung mit dem Wort, das ist dieser Steg. Der sieht nicht sehr einladend aus, gell? So ein abgebrochenes Ding, das mitten hinausführt ins tobende Meer. Aber genau das ist der Punkt, genau da gilt Gottes Zusage. Die Situation, und die sind es doch, die uns Furcht machen, ja? Wo wir nicht wissen, wie es weitergeht, wo wir nur die stürmende See sehen, keinen Weg, keine Möglichkeit. Und genau das sagt Gott, fürchte dich nicht. Gott ist da, fürchte dich nicht, ich helfe dir. Was für eine Zusage. An der Hand Gottes dürfen wir furchtlos leben, heute und in Ewigkeit. Und jeder von uns ist zu diesem Leben eingeladen, dass er ja sagt zum Herrn und sagt, ich möchte auch mit dir leben, ich möchte auch erleben, dass du da bist und für mich sorgst. Sag nicht nein. Amen.